PionierInnen der deutschen Wirtschaft. Innovative Ideen aus Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge über Frauenpersönlichkeiten des vorigen Jahrhunderts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind wieder zu Gast im Dresdner C90-Studio. Bevor wir in das Thema einsteigen, ein wichtiger Hinweis. Wir freuen uns sehr, dass die neue Podcast-Folge durch die Gleichstellungsbeauftragte der Landeshauptstadt Dresden gefördert wird. Ihr danken wir auf diesem Weg sehr herzlich. Unsere neue Protagonistin war ebenfalls im künstlerisch-gestalterischen Bereich tätig. Es handelt sich um Eta Richter, eine Dresdnerin und gleichzeitig erste Tierbildhauerin Deutschlands. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie diese wunderbaren Frauen in der damaligen Zeit ihre Berufung gefunden haben. Ich habe mir auch dieses Mal die Frage gestellt, auf welche Art und Weise Eta Richter zu ihrem Beruf gefunden hat. Sicher besaß sie eine große Portion zeichnerisches und gestalterisches Talent. Und sie liebte Tiere über alle Maßen. Aber wie kommt man so einfach auf die Kombination Bildhauerei und Tiere? Ich gebe zu, dass ich darüber einige Zeit nachgedacht habe. Möglicherweise ließ es sich durch Vorbilder inspirieren. Gerade die Bildhauerei nahm im vorigen Jahrhundert eine rasante Entwicklung. Dresden war eine Hochburg des Kunsthandwerks und die Dresdner Kunstakademie galt damals als Kaderschmiede. Trotz intensiver Suche ließen sich im Vorfeld dieser Folge leider nicht allzu viele Quellen zu Eta Richter finden. Umso mehr freut es mich, dass gleich zwei Interviews über die Tierbildhauerin entstanden sind. Ein längeres Gespräch mit der Dresdner Wissenschaftlerin Astrid Nielsen. Sie ist Konservatorin bei den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und hat zu Eta Richter ausführlich geforscht. Im Klingersaal des Albertinums sind einige kleine Plastiken der Tierbildhauerin zu sehen. Ein weiteres Gespräch durfte ich mit Ralf Leidl führen, dem Präsidenten des Vereins Zoo Freunde Dresden e.V. Der Zoo Dresden besitzt noch einige Skulpturen von Eta Richter. Außerdem gab es einen inspirierenden Austausch mit Annette Richter, einer Verwandten von Eta. Zudem besuchte ich die Dresdner Galeristin Sophie Therese Schmidt-Kühl. Die traditionsreiche Galerie Kühl bietet in ihren Räumlichkeiten aktuell einige kleine Plastiken der Tierbildhauerin an. Eta Richter wurde am 4. Februar 1883 in Radebeul als älteste von 5 Töchtern geboren. Bereits kurz nach ihrer Geburt zog die Familie nach Dresden und wohnte dort im sogenannten Schweizer Viertel. Der Vater Hermann Julius Richter war Pianist, die Mutter war Hausfrau. Die Töchter hatten bereits in ihrer Kindheit die Unterstützung der Eltern, die ihnen damit den erforderlichen kreativen Raum gaben, um sie frei entfalten zu können. So ist es kein Wunder, dass neben Eta auch ihre Schwester Ursula einen künstlerischen Beruf ergriff. Sie wurde Fotografin und lernte ihr Handwerk unter anderem bei dem damals berühmten Dresdner Fotografen Hugo Erfurt, seinerzeit einem der bedeutendsten Porträtfotografen Deutschlands. Viele Plastiken von Eta wurden später von Ursula Richter fotografisch festgehalten. Große Teile ihres fotografischen Nachlasses befinden sich heute in der Deutschen Fotothek. Doch zurück zu Eta. Bereits früh erkannte sie ihre zeichnerischen Fähigkeiten. Dazu gesellte sich eine überaus große Liebe zu Tieren. Genau wie vielen ihrer Zeitgenossinnen war es auch Eta verwehrt, ein Studium der Bildhauerei an der Dresdner Kunstakademie zu beginnen. Erst viel später wurden Frauen an deutschen Universitäten zum Studium zugelassen. Eta wird wohl sehr genau überlegt haben, wie sie sich ihren beruflichen Wunschtraum erfüllen konnte. Sie besuchte unter anderem an der Technischen Hochschule Dresden als Gasthörerin die Vorlesungen von Georg Treu, dem damaligen Direktor der Skulpturensammlung des Dresdner Albertinums. Und sie war die erste weibliche Hörerin an der Tierärztlichen Hochschule Dresden. An dieser Stelle lassen wir am besten eine der profiliertesten ExpertInnen in der Forschung über Eta Richter zu Wort kommen, Astrid Nielsen. Die Wissenschaftlerin arbeitet seit fast 25 Jahren bei den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und seit dem Jahr 2000 in der dortigen Skulpturensammlung. Sie ist im Albertinum zuständig für die Skulptur ab 1800 und für die Malerei und Skulptur der DDR.
Sie ist Bildhauerin gewesen. Und es ist ihr gelungen, mit ihren Tierplastiken zu einer der bekanntesten Dresdner Bildhauerinnen zu werden. Und das, obwohl es ihr, als sie jung war, eben noch nicht erlaubt gewesen ist, eine akademische Ausbildung zu absolvieren. Denn das ist Frauen tatsächlich erst in der Weimarer Republik ab 1919 ermöglicht worden. Zu ihren männlichen Kollegen gleichberechtigte Ausbildung zu absolvieren. Mhm. Etta Richter wurde gefördert. Sie hat schon früh, vielleicht kann man das zu ihrem Lebensweg erzählen, sie hat schon sehr früh angefangen zu zeichnen. Sie zeigte eine Begabung. Sie ist aufgewachsen mit vier weiteren Schwestern. Ihre eine Schwester ist eine recht bekannte Fotografin in Dresden geworden. Mhm. Und Etta Richter selbst zeigte, wie gesagt, früh eine künstlerische Begabung. Sie zeichnete und sie ging schon sehr frühzeitig in den Zoo. Sie hatte ein großes Interesse an Tieren, an der Darstellung von Tieren, hat die zunächst gezeichnet und wurde dann auch ermutigt, plastisch zu gestalten. Sie hatte zwei bedeutende Förderer auf ihrem Lebensweg. Der eine war der Professor Georg Treu, der damalige Direktor der Skulpturensammlung, ein Archäologe, der sich um die Neueinrichtung des Albertinums 1894 kümmerte, um die Wiederaufstellung der antiken Sammlung und die Zusammenlegung der antiken Sammlung mit der Abgusssammlung zur Skulpturensammlung hier im Albertinum. Etta Richter besuchte Vorlesungen an der Technischen Hochschule hier in Dresden bei Georg Treu und lernte ihn so kennen. Und er brachte sie in Verbindung zu dem Bildhauer Robert Dietz, den wir hier natürlich in Dresden alle kennen. Robert Dietz hat bedeutende Werke im öffentlichen Raum geschaffen, zum Beispiel die großen Brunnen auf dem Albertplatz, die stürmischen Wogen und die stillen Wasser, den Gänsedieb in der Weißen Gasse, vormals errichtet auf dem Ferdinandsplatz. Und Robert Dietz wurde der Nachfolger an der Akademie von Ernst Julius Haenel. Ernst Julius Haenel gehört mit Ernst Rietschel zu den Begründern der sogenannten Dresdner Bildhauerschule. Die wenigsten kennen vielleicht den Namen Ernst Rietschel, aber er ist beispielsweise der Schöpfer des Schiller- und Goethe-Denkmals in Weimar, des bedeutenden Denkmals sozusagen, des Inbegriffs der deutschen Klassik. Ernst Rietschel ist bereits 1861 gestorben, Ernst Julius Haenel, Konkurrent. Sie arbeiteten aber auch gemeinsam beispielsweise an dem bauplastischen Schmuck, an der Semperoper oder an der Gemäldegalerie, was man auch heute natürlich noch sehen kann. Ernst Julius Haenel starb 1891 und sein Nachfolger an der Akademie als Professor für Bildhauerei wurde Robert Dietz. Robert Dietz hatte einen ganz bekannten Schüler, hatte zahlreiche Schüler, also die ganze nachfolgende Bildhauergeneration in Dresden hatte mehr oder weniger mit Robert Dietz zu tun. Einer seiner bekanntesten Schüler, der allerdings 1894 Dresden schon wieder verließ, beziehungsweise 1895, war Ernst Bardach. Etta Richter kam nun mit Robert Dietz in Verbindung, er unterrichtete sie privat, er lobte sie, er erkannte ihr großes Talent. Und so entwickelte es sich, dass Etta Richter vor allen Dingen eine große Liebe zur Tierplastik entwickelte.
Etta Richter hatte während ihrer Ausbildung noch einen weiteren Förderer, den damaligen Direktor des Dresdner Kupferstichkabinetts, Max Leers.
Der Direktor des Dresdner Kupferstichkabinetts, Max Leers, hat es Etta Richter damals auch ermöglicht, dass sie viele Zeichnungen im Original dort sehen konnte, was sicherlich auch zu ihrer künstlerischen Ausbildung ganz erheblich beigetragen hat.
Aufgrund ihres großen künstlerischen Talents und der exzellenten Qualität ihrer Tierskulpturen erwarb der Freistaat Sachsen bereits früh erste Exponate von Etta Richter.
Bereits 1904 kaufte der Staat ein Werk von Etta Richter an und verschiedene Werke sind hier in Dresden bei den staatlichen Kunstsammlungen in den Museen erhalten geblieben. Die Skulpturensammlung im Albertinum hat 9 plastische Arbeiten von Etta Richter, die zum Teil zu Lebzeiten erworben wurden, aber auch als Schenkungen in die Sammlung gekommen sind. Von einem Nachfahren der Gießerei Wehrling und Brinkmann, die Bronze-Tiere von Eta Richter überwiegend gegossen hat hier in Dresden. Diese Gießerei existiert nicht mehr, aber umso schöner ist es, aus dem Nachlass sozusagen etwas als Schenkung erhalten zu haben. Das Kupferstichkabinett verwahrt 13 Zeichnungen von Eta Richter und das Kunstgewerbemuseum 8 Bronzereliefs, die auch alle Tiere zeigen, zum Teil exotische Tiere, Tiere aus dem Zoo, aber auch wiederum Katzen, Hunde, Schafe.
Zu der von Astrid Nielsen erwähnten Gießerei für Bronzeplastiken habe ich ein bisschen recherchiert. Es handelt sich um die Dresdner Kunst- und Glockengießerei Albert Bierling. Das Unternehmen existierte von 1848 bis 1945 und fertigte unter anderem zahlreiche Glocken für Dresdner Kirchen an. Die große Anzahl an Bronzeplastiken, nicht nur von Eta Richter, die zum Teil heute noch im Dresdner Stadtgebiet zu finden sind, dürften möglicherweise ebenfalls auf die Kunst- und Glockengießerei Albert Bierling zurückgehen.
Das Zeichnen beschäftigte sie neben der Bildhauerei natürlich Zeit ihres Lebens. Und nachdem sie in den 20er Jahren ihren zukünftigen Ehemann kennengelernt hatte und auch mit ihm verheiratet war, ging das Ehepaar zunächst bis 1933 nach Dorpat, also heute Tartu in Estland, wo der Ehemann eine Professur innehatte. Von 1934 bis 1940 gingen sie gemeinsam in die Türkei, nach Ankara, wo Eta Richter an der Landwirtschaftlichen Hochschule Zeichenunterricht erteilte. Das ist natürlich interessant. Ihr Mann war ebenfalls Professor. Er war Tiermediziner, er unterrichtete und sie unterrichtete gleichfalls, was natürlich auch eine gewisse Eigenständigkeit in ihrem Leben zeigt und auch die große Leidenschaft für die Kunst und für das Zeichnen. Man weiß, dass sie auch für ihren Mann anatomische Zeichnungen von Tieren anfertigte. Das Schöne und Poetische und Wunderbare an ihren Zeichnungen ist, dass sie von einer unglaublichen Freiheit sind. Zum Teil sind die Tiere mit einigen wenigen Schwüngen erfasst, aber es kann daran wirklich fast Tiercharakteristiken erkennen. Also diese Tierzeichnungen, ob es Katzen sind oder Hunde oder auch Tiere aus dem Zoo, ein bisschen wie Porträts, die Eta Richter von diesen Tieren machen wollte. Und das trifft auch auf ihre plastischen Arbeiten zu.
Neben Tierplastiken aus Bronze fertigte die Bildhauerin zahlreiche Werke aus Porzellan an. Interessant ist der eingeprägte schnürende Fuchs, der auf dem Boden der Porzellanfiguren zu finden ist. Dazu sagt Astrid Nielsen:
Eta Richter schuf also, das ist natürlich eine ganz traditionelle akademische Vorgehensweise in der Bildhauerei. Sie schuf zuerst Tonmodelle, modellierte ihre kleinen Tiere. Das sind überwiegend kleinformatige Arbeiten, die sie uns hinterlassen hat. Von diesen Tonmodellen wurden dann Gipsabgüsse angefertigt, weil der Ton, wenn er nicht gebrannt wird, natürlich porös ist und trocknet und kein stabiles Material ist. Und diese Gipsabgüsse dienten dann zur Vorbereitung der Bronzegüsse, beziehungsweise wurden auch Arbeiten von Eta Richter in den Unterweisbacher Werkstätten für Porzellan in Thüringen hergestellt. Dies war eine Manufaktur, die einen Direktor bekam im Jahre 1909, das war Max Adolf Pfeiffer. Beziehungsweise er gründete die Schwarzburger Werkstätten für Porzellankunst, die Vorgängermanufaktur der Unterweisbacher Werkstätten sozusagen. Und er hatte ein großes Interesse, mit zeitgenössischen Künstlern zusammenzuarbeiten. Das war zum einen Eta Richter und zum anderen, jetzt muss ich den Namen auch schon wieder sagen, ihr großer Kollege Ernst Barlach. Das weiß man nicht. Ernst Barlach ist natürlich hauptsächlich als Holzbildhauer bekannt. Man kennt viele seiner Arbeiten, einige wurden auch in Bronze gegossen. Sein Selbstverständnis war aber tatsächlich die Holzbildhauerei. Aber er hat eben auch in frühen Jahren nach seiner Reise nach Russland auch um 1909, das heißt also auch zeitgleich mit Eta Richter, für die Schwarzburger Werkstätten für Porzellankunst Dinge entworfen, die dort ausgeführt worden sind. Das sind in seinem Fall figürliche Darstellungen, sitzende Paare, also das inspiriert ist von dieser Erfahrung, die er dort in Russland erlebt hatte. Und bei Eta Richter sind es natürlich Tierplastiken. Eta Richter hat ihre Arbeiten in einigen Fällen in dieser Manufaktur in Thüringen ausführen lassen. Es gibt also sowohl beispielsweise ein kleiner sitzender Bär, den gibt es in Porzellan aus, in der Porzellanausführung, und es gibt ihn genauso gut als Bronzeguss.
Die Schwarzburger Werkstätten in Unterweisbach in Thüringen avancierten ab ihrer Gründung im Jahr 1909 zu einer der erfolgreichsten deutschen Werkstätten für Porzellankunst. Die Kunstwerke, die in den Schwarzburger Werkstätten in Zusammenarbeit mit zahlreichen BildhauerInnen und KünstlerInnen entstanden, darunter Eta Richter und Ernst Barlach, gelten heute in der Gesamtheit an Porzellanplastiken als einzigartig. Mediales Aufsehen erregten die schlichten Porzellane während der Weltausstellung 1910 in Brüssel. Bereits während ihrer Jugend und natürlich dann seit ihrer Ausbildung schuf Eta Richter unzählige Tierfiguren. Vorrangig waren es Katzen, aber auch Hunde, Ziegen, Vögel und Schafe. Und natürlich Wildtiere, beispielsweise Raubkatzen. Sodass ihr Werk bis 1945 bereits mehrere hundert Plastiken umfasste.
Eta Richter hatte ein Atelier in der Südvorstadt, das 1945 bei den Bombenangriffen auf Dresden zerstört wurde. Das heißt, sie verlor fast das gesamte Werk, was bis zu diesem Zeitpunkt entstanden war. 1946 starb ihr Ehemann. Eta Richter hat auch danach nie wieder geheiratet bis zu ihrem Tod 1977. Aber sie schuf ein umfangreiches neues Werk ab diesem Zeitpunkt. Sie lebte nach 1945 in Dresden-Striesen, wo sie ein neues Atelier errichtete. Und hier entstand ein neues Oeuvre, was zahlreiche Zeichnungen umfasste. Kleine Gipsskulpturen, die natürlich die Grundlage waren für die Bronzegüsse. Und sie schuf, das ist eben auch sehr interessant und auch vergleichbar mit anderen Bildhauern, BildhauerInnen der Zeit, Werke, die in Porzellan ausgeführt wurden. Das beispielsweise trifft auch auf ihren großen Kollegen Ernst Barlach zu. Und Eta Richter ist weiterhin erfolgreich geblieben. Sie wurde 1964 Mitglied im Verband Bildender Künstler in der DDR. Sie stellte aus, sie war erfolgreich und wurde auch anlässlich ihres 100. Geburtstags natürlich mit Ausstellungen gewürdigt.
In ihrer Striesener Wohnung in der Borsbergstraße 11 befand sich nach dem Krieg bis zu ihrem Lebensende ihr Atelier. Gleichzeitig sammelte sie dort wohl alles, was mit ihrer Arbeit zu tun hatte. Die Wohnung wurde zum Treffpunkt ihrer zahlreichen SchülerInnen und VerehrerInnen, unter anderem der Dresdner Bildhauerin Inge Thies-Böttner, die von ihr einen großen Teil des bildhauerischen Handwerks erlernte. Die wichtigste Quelle für das überaus große Schaffen der Bildhauerin wurde der Zoo Dresden. Hier fand sie ihre Motive und hier war sie beinahe täglich anzutreffen. Fotos, auf denen sie zu sehen ist, zeigen, dass sie immer dicht am Zaun stand, direkt hinter ihrer Staffelei. So konnte sie die Tiere den ganzen Tag über am besten beobachten und ihre Skizzen anfertigen. Daher führte mich mein Weg natürlich auch in den Dresdner Zoo, wo ich mich mit Ralf Leidl, Präsident des Vereins Zoofreunde Dresden e.V., zu einem Gespräch getroffen habe. Ralf Leidl darf sich selbst als Urgestein des Zoos bezeichnen. Er hat schon seine Ausbildung im Dresdner Zoo absolviert und bis zum wohlverdienten Ruhestand dort auch gearbeitet. Natürlich ist es interessant zu wissen, ob und welche Exponate von Eta Richter heute noch im Zoo zu finden sind.
Also von Eta Richter hat der Zoo noch folgende Sachen. Einmal das große Relief von Professor Brandes, was im Rosarium steht. Zum anderen gibt es noch eine Bronzeplastik, zwei Leoparden. Das steht in der Nähe, auf einer Steinsäule in der Nähe von der Schneeleopardenanlage. Und dann gibt es noch eine Porzellankatze und die steht im Archiv des Zoos.
Nachdem ich während der Recherche von dem Gerücht gehört habe, sie habe sich, um den Tieren möglichst nah zu sein, sogar mal in einen Raubtierkäfig einschließen lassen, wollte ich von Ralf Leidl wissen, was an dem Gerücht dran ist.
Kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist, die Gehege waren alle so, oder die Käfische, dass die voll vergittert waren. Bei einem Jungtier kann ich mir das vorstellen, kleiner Löwe oder kleiner Tiger, das ist möglich, denn da sind ja auch nach dem Krieg eben so Bilder gemacht worden, Kinder mit einem kleinen Löwen unterm Arm oder auf dem Arm, Tiger weniger, aber mit Löwen habe ich von mir selber auch noch so ein Bild, wo ich mit meinem Onkel hier im Zoo war und der das quasi als Überraschung für meine Mutti gemacht hatte, so ein Bild, aber ansonsten direkt in den Käfig rein, das ist für mich nie vorstellbar. Jedenfalls nicht bei großen Löwen. Das machen sie aber eben bloß einmal. Da war früher ja, ein Fotograf und da waren zwei kleine Löwen, die hat er dort immer gehabt und da konnte man sich mit den Löwen fotografieren lassen. Die konnte man auf dem Schoß nehmen oder so halb auf dem Arm nehmen oder unter den Arm nehmen und streicheln. Das ging, aber ist heute gar nicht mehr möglich, schon vom Artenschutz her.
Mit dem Tod des ehemaligen Diplombiologen und Zoochronisten Winfried Gensch ist umfangreiches Wissen aus der Geschichte des Dresdner Zoos für immer verloren gegangen.
Ja, der Winfried Gensch, als der vor reichlich 2 Jahren verstorben ist, hat das Archiv an und für sich übernommen in, ja, wenn man so will, in freiwilliger Arbeit. Er war ja viele Jahre Assistent im Dresdner Zoo und Biologe, auch schon zu Ulrichs Zeiten. Ich kenne ihn selber von meiner Lehrzeit her noch. Und wir haben dann viele Jahre miteinander hantiert. Er ist auch Vereinsmitglied bei uns gewesen. Und wenn ich was wissen wollte, konnte ich ihn jederzeit fragen, weil er sich an Sachen erinnern konnte, was kein anderer mehr gewusst hat oder sich nie gemerkt hat. Und leider ist mit ihm und mit seinem Lebensende vieles Wissen verloren gegangen, bis auf das, was ich mir jetzt selber angeeignet habe.
Annette Richter, eine Verwandte von Eta, die ich vor einiger Zeit kennenlernte, lud mich in ihre Dresdner Wohnung ein. Bei Kaffee und selbstgebackenem Pflaumenkuchen erzählte die aparte Dame, was sie noch über ihre berühmte Verwandte weiß. Sie zeigte einige Presseartikel, denen ich weitere Informationen für die Folge entnehmen konnte. Und es versteht sich von selbst, dass sie als Nachfahrin der bekannten Künstlerfamilie Richter ebenfalls kreativ tätig ist und beispielsweise kleine Tonfiguren entwirft. Während ihrer frühen Schaffenszeit und natürlich im Zusammenhang mit den zahlreichen Ausstellungen, bei denen ihre Tierplastiken zu sehen waren, erschienen immer wieder auch Zeitungsartikel über sie. So schrieb die Sächsische Volkszeitung am 25. November 1932: Im Kunstsalon Sins Dresden ist jetzt eine kleine Sammlung von Arbeiten der Bildhauerin Eta Richter zu sehen, mit der sie uns wieder köstliche Proben ihrer Kunst in der Tierdarstellung gibt. Ein kleiner Zoo in weißem und farbigem Porzellan ist hier aufgebaut, an dem man seine helle Freude hat. Bei weiteren bedeutenden Ausstellungen wie der Großen Deutschen Kunstausstellung konnte Eta Richter zwischen 1940 und 1944 einige ihrer Werke zeigen. Die Sächsische Zeitung schrieb 2008, anlässlich ihres 125. Geburtstags: Eta Richter gilt als Naturtalent, das sich ganz aus sich selbst entfalten sollte und ohne jegliche akademische Schule zu einer außergewöhnlichen Tierzeichnerin entwickelte. Und sie wurde eine der bedeutendsten Tierbildhauerinnen. Man hat sie mit René Sintenis verglichen, was sicher nicht ganz richtig ist. Ein kleiner Verweis zu dieser Künstlerin. Die deutsche Bildhauerin René Sintenis schuf eine Figur, die garantiert alle kennen. Das Bronzedenkmal des Berliner Bären auf den Bundesautobahnen 115 bei Berlin und 9 bei München. Der markante Bär wird zudem alljährlich in verkleinerter Form an die GewinnerInnen der Berlinale verliehen. Einige Werke der Bildhauerin befinden sich ebenfalls im Klingersaal des Dresdner Albertinums und stehen dort in direkter Nähe zu Eta Richters Plastiken. Am Ende ihres überaus erfüllten und erfolgreichen Lebens lebte sie zurückgezogen in ihrer Dresdner Atelierwohnung in Striesen. Der Kunsthistoriker Lothar Lang beschrieb ihre Wohnung als herrlich verwohntes, bohemhaft lässiges Ameublement, einen zwischen verblichenem Glanz und liebenswerten durcheinander wuchernden Wohnstil. Übrigens eine treffende Umschreibung des einzigartigen Wohnstils sogenannter Dresdner Künstlerwohnungen. Eta Richter starb hochbetagt nach einem überaus erfüllten Leben und verehrt von zahlreichen SchülerInnen und VerehrerInnen am 12. März 1977 in Dresden. Nach ihr wurde vor einigen Jahren unweit ihrer Wohnung eine Straße benannt. Für mich ist die Tierbildhauerin Eta Richter erneut ein bemerkenswertes weibliches Beispiel hohen künstlerischen Schaffens und das unter überaus schwierigen Bedingungen. Das Wort Gleichstellung dürfte im vorigen Jahrhundert noch vollständig unbekannt gewesen sein. Und die politischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche berufliche Karriere waren für zahlreiche Frauen und damit auch für Eta Richter denkbar ungünstig. Dennoch ging sie unbeirrt ihren beruflichen Weg und hinterließ der Nachwelt einen beeindruckenden Schatz an Plastiken aus Bronze und Porzellan sowie unzählige Skizzen und Zeichnungen ihrer vierbeinigen Freunde. Damit sind wir am Ende unserer Podcast-Folge über die Tierbildhauerin Eta Richter angelangt. Diese Folge entstand im Rahmen einer Förderung durch die Gleichstellungsbeauftragte der Landeshauptstadt Dresden. Herzlichen Dank! Ein herzliches Dankeschön geht ebenfalls an meine beiden Interviewpartner, Astrid Nielsen, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, und Ralf Leidl, Verein Dresdner Zoofreunde e.V. Und natürlich bedanke ich mich ebenfalls bei Annette Richter. Hat euch die Podcast-Folge gefallen, bewertet sie und empfehlt sie eurem persönlichen und beruflichen Umfeld. Ihr erhaltet die Folge ab sofort werbefrei in der Mediathek. Übrigens entstehen unsere Podcast-Folgen in echter Handarbeit und werden ohne Einsatz von KI produziert. Natürlich ist auch schon wieder eine neue Folge über bedeutende Frauenpersönlichkeiten in Arbeit. Seid gespannt und bleibt uns gewogen. In dem Sinne, macht's gut und bis bald.
Dieser Podcast ist eine Produktion von C90.